Wir haben jetzt ein Thema, was man quasi kontrovers diskutieren kann, sich aus verschiedenen Perspektiven untersuchen kann. Wir können für diese Problematik sicherlich heute nicht alle Perspektiven beleuchten, aber wir versuchen zumindest ansatzweise manche Ecken und Kanten anzureißen. Wie Sie sicherlich auch wissen, wir möchten das nur kurz in Erinnerung rufen, wie funktioniert das Gesamtsystem? Wir haben da auf der einen Seite die Medien, auf der anderen Seite die Politik. Beide senden sich teilweise zu gewissen Phasen und Zeiten immer hintereinander her. Und inspirieren sich auch gegenseitig in der Themensuche und Themenwahl, was diskutiert wird. Also je nachdem, wie man eben den Ansatz setzt, was gerade aktuell ist. Wir haben zum Beispiel jetzt wieder ganz interessante Sachen, die in Deutschland vorgehen. Die werden also gepusht voneinander. Wir wissen ja, dass die Medien jetzt eigentlich auch nicht nur quasi zur Reproduktion von Nachrichten und Tatbeständen da sind, sondern auch als vierte Gewalt im Land gelten und einen großen Machtbereich haben. So jetzt ganz allgemein. Wir wollen uns jetzt das mal aus zwei verschiedenen Perspektiven in puncto von Musliminnen, also gerade Musliminnen sind die weiblichen Vertreter der Religionsgemeinschaft des Islam. Ich möchte da gar keine äußerlichen Erscheinungsmerkmale erstmal spezifizieren, sondern allgemein alles, was sich als zugehörig zum Islam und weiblich definiert, ist für mich eine Muslimin. Wir wollen uns das aus der Politik und aus den Medien mal differenziert ein bisschen anschauen. Was sagt die Politik? Vielleicht haben Sie es gestern mitbekommen. Was sagt die Politik? Migration, Mutter aller Probleme. Sie ist nicht die Wurzel aller Probleme, sie ist die Mutter aller Probleme. Wir haben da jetzt ein mehrschichtiges Phänomen, was man so, also Seehofer ist zwar, ich kann es nicht ändern, ist ein Bayer, aber nicht alle Bayern sind gut. Und er leistet sich sehr viele Fehler, würde ich jetzt mal so als Frau und als Bayerin sagen. Und er bezeichnet Migration als Mutter aller Probleme. Also Migration ist sowieso ein Problem für sich. Wir streichen das jetzt mal weg und dann ist es noch die Mutter. Also wir haben da eine Sequenz von Zweischichtigkeit. Also wir fokussieren da schon mal, verweiblichen das Problem. Das würden die Feministen wahrscheinlich ganz kontrovers diskutieren. Aber wir haben in der Politik diese Wahrnehmung, Migration ist nicht gut. Migration, wenn Sie das googeln, haben Sie sicherlich gleich mal auf Anhieb mindestens 50% der Bildmaterialien, was da jetzt im Netz kursiert, ist weiblich und muslimisch. Wobei Migration eigentlich in Deutschland sehr vielschichtig ist. Sind nicht alle Migranten aus muslimischen Ländern und sind sicherlich nicht alle Migranten weiblich. Wie sieht es weiter aus in der Politik? Dann haben wir noch ein ganz großes Problem. Diese Frau kennen Sie sicherlich, AfD-Spitzenkandidatin. Was sagt sie doch tatsächlich im Bundestag? Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Also wir haben das Jahr 2018 und wir haben das Problem, das Phänomen Kopftuchmädchen und Burka. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viele Burka-Trägerinnen haben wir eigentlich in Deutschland, dass sich Alice Sorgen machen muss in dem Sinne und wie viele Kopftuchmädchen haben wir eigentlich in dem Sinne, dass das so zum Phänomen im Bundestag vorgetragen wird. Ganz nebenbei zu einer Sache, die eigentlich gar nichts damit zu tun hat, als sie da im Plenum saß. Wir haben in Deutschland, das mit der Zahl ist eigentlich auch relativ schwierig, wenn man das jetzt mal so in Klammern mal erwähnt. Wir können die muslimische Zahl nicht wirklich gut handfest abbilden, denn es ist nicht so wie bei der Kirche, katholischen Kirche, dass sie sich registrieren oder taufen lassen und dann sind sie eben ein Mitglied dieser Kirche und können sich als christlich, je nach Konfession, zuordnen. Wir haben Muslime, teilweise werden sie automatisch in der Statistik als Muslime zugeordnet, weil sie aus einem muslimischen Land sind, aber viele sind teilweise gar nicht praktizierend oder sind quasi aus dem Islam ausgetreten und man kann es nicht in der Statistik festhalten. Man vermutet aber, dass es ungefähr 4,25 Millionen Muslime sind, die quasi sich dem Islam zugehörig fühlen und auch mehr oder minder die Religion praktizieren. Wenn man sich jetzt bei der Torte das anschaut, ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen können, das, was hier so als orange mit 4,9% der Gesamtbevölkerung sichtbar ist, also neben diesem blauen links, das ist alles muslimisch. Und darüber zerbrechen wir uns in den Medien den Kopf. Mhm. Muslimisch ist natürlich von Kind bis erwachsener Kreis, von Mann bis Frau bis LGBT und Transgender. Alles, was dazu zählt und sich als muslimisch definiert, ist mit dabei. Wenn wir jetzt nochmal zu unserem eigentlichen Thema gehen, also die Musliminnen, wie viele sind das dann? Also hochgerechnet, wenn wir jetzt mal ganz salopp sagen, vielleicht 2,5%. Und diese Frauen sind natürlich nicht alle offensichtlich mit einem Erkennungsmerkmal muslimisch gekleidet. Das heißt, es ist schätzungsweise gerade mal ein Drittel von diesen Frauen haben auch tatsächlich ein öffentliches Erkennungsmerkmal im Sinne einer muslimischen Kleidervorschrift. Das heißt, entweder einer Burka, einem Hijab, also so eben Kopftuch mit Gesicht, nur quasi die Haare verhüllt und etliche andere Variationen. Aber diese minimale Zahl, die wird quasi in den Medien immer wieder als ganz großes Phänomen aufgepusht und quasi immer stigmatisiert und polarisiert wiedergegeben. Wir haben hier nochmal eine Statistik, also wie das mit der Religiosität insgesamt geht, wie ich jetzt vorhin auch schon gesagt habe, es sind nicht alle Muslime, die quasi in der Statistik als Muslime zugeordnet werden, auch muslimisch fromm insofern. Das ist noch eine Statistik von 2008. Hier sehen Sie zum Beispiel auf der linken Seite, ist das bei Ihnen rechts, spiegelverkehrt? Aus welchem Land die Muslime überwiegend kommen. Das hat sich wahrscheinlich in der Zwischenzeit ein bisschen verändert, weil wir eben jetzt aufgrund der Flüchtlingswelle sehr viele Menschen aus dem afrikanischen Raum haben und aus Syrien, die jetzt auch dazu zählen. Also vor 10 Jahren war die Mehrzahl noch aus der Türkei stammend und 50% haben selber zu ihrer Religiosität, also zu der Praxis gesagt, eher gläubig. Also nicht sehr stark gläubig, sondern eher gläubig. Das heißt, wenn wir das jetzt auf die Frauen ausweiten würden, sind diese Frauen wahrscheinlich weniger bedeckt, wenn man das so salopp ausspricht. Also mindestens die Hälfte der Frauen trägt kein öffentliches, offensichtliches Erkennungsmerkmal, dass sie dem Islam als zugehörig erweisen würde. Wir fragen uns natürlich, was ist da jetzt irgendwie das Prickelnde und wieso haben wir dieses Phänomen? Es gibt diverse Studien, die zu der Repräsentation von Musliminnen gerade auch in den Medien und auch im öffentlichen Raum geforscht haben. Und da lässt sich quasi in den verschiedenen Studien festhalten, dass dieses Phänomen, dass man eben ein Problem hat oder das gesellschaftlich diskutieren muss, gerade auf der Thematik der Frau in den letzten Jahrzehnten erst aufgetaucht ist. Wir hatten den Erstkontakt mit den Muslimen natürlich durch die Gastarbeiter. Da kamen überwiegend zunächst männliche Gastarbeiter und diese Problematik war, da man ja davon ausging, dass diese Gastarbeiter wieder zurückgehen, nicht permanent vorhanden, sondern niederschwellig. Die kamen eben ab und zu im Alltag vor. Man hat das vielleicht nicht wirklich diskutieren können, weil die Gastarbeiter auch kein Deutsch konnten, insofern, dass sie eben diese Diskussionen austragen konnten. Aber wir hatten quasi diese Fremden nicht so im Fokus und vor allem die fremden Frauen schon gar nicht. Ich habe für den Vortrag mir die meisten Statistiken und auch die meisten Hypothesen aus einer Studie rausgeholt, die nennt sich Medien und Stereotype, Konturen eines Forschungsfeldes, herausgegeben von Martina Thiele. Das ist so ein Sammelband von mehreren Wissenschaftlerinnen. Das kann ich denjenigen, die vielleicht an dem Thema Interesse gefunden haben, wärmstens empfehlen, aber ich habe am Ende noch eine Literaturliste, da können Sie sich das vielleicht dann auch abfotografieren. Da steht drin, also Religion gilt seit der Aufklärung in westlichen, säkularisierten Gesellschaften tendenziell als Privatsache. Der Glaube ist nicht äußerlich erkennbar, es sei denn, ihm wird durch Kleidung, Kopfbedeckung, Frisur, Schmuck und Ähnliches, durch Bauten oder öffentlich ausgeführte religiöse Handlungen Ausdruck verliehen. Das erklärt, warum Debatten über Religion sich häufig am Sichtbaren entzünden, an Moscheen oder Synagogenneubauten, an Äußerlichkeiten wie Kopftuch, Turban, Kippa etc. Sie werden zum emotional aufgeladenen Symbol der Religionszugehörigkeit. Also wir haben das Problem, dass Musliminnen anscheinend in der Kategorie dann auch verstärkt provozieren oder verstärkt emotional erregen, so in dem Sinne. Und es kommt zu Spannungen. Und diese ganzen Streitigkeiten, diese Differenzen und die Diskussionen werden quasi über ein Erkennungsmerkmal und für spezifisch gehäuft über eine Gruppe, über eine Gesellschaftsgruppe, über ein Geschlecht fortgeführt. Ja, wie sieht es in den Medien aus? Das ist jetzt extrem spannend. Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, die komplette Palette durchzusuchen. Dazu müsste man dann nochmal eine Promotion vielleicht ansetzen. Ein super spannendes Thema für diejenigen, die vielleicht in den Gesellschaftswissenschaften da sind und jetzt nach einer Arbeitsthematik suchen. Das ist sicherlich jetzt im Wandel. Die Studien, die dazu bisher auf dem Markt sind, sind nicht mehr so aktuell in dem Sinne. Wir können jetzt schon ausmachen, dass in vielen lokalen Medienträgern sich was verändert hat. Wir haben viele Werbeträger, wo sich immer mehr das Bild dem tatsächlichen gesellschaftlichen Bild dann auch anpasst. Aber wenn man das jetzt quasi auf die breite Masse streut, ist es noch zu langsam. Wenn Sie das googeln, kommt nämlich sowas raus. Also, wenn Sie das googeln, bei Bildern und auch bei Medien, Musliminnen in Deutschland, hier haben wir jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Bilder, und da haben wir nur ein Bild von einer Muslima ohne Kopftuch. Dabei haben wir jetzt vorhin in der Statistik gesehen, dass sie eigentlich nicht wirklich die Mehrheit der muslimischen weiblichen Bevölkerung wiedergibt. Wir stigmatisieren, stereotypisieren quasi diese Gruppe spezifisch auf ein Erkennungsmerkmal und das definiert sich über das Kopftuch. Aus der vorhin erwähnten Studie heißt es, fremde Frauen, das heißt also alles, was nicht wirklich deutsch ist, sind fremde Frauen. Fremde Frauen werden überwiegend in der Opferrolle gezeigt. Sie sind den Männern in ihrer Familie sowie der fremden Umgebung hilflos ausgeliefert, können sich nicht verständlich machen, können sich gegen Gewalt in jeglicher Form nicht wehren. Besonders türkische Frauen und Mädchen würden häufig ausschließlich als Opfer dargestellt, als Symbol der Unterdrückung dient das Kopftuch. Also wir wollen das Thema jetzt natürlich nicht in die Kopftuchdebatte ausufern lassen. Ich weiß aus der Gesprächsreihe, dass Sie auch noch zur Kleidungsgeschichte noch einen Extratag eingeplant haben. Deswegen möchte ich mich nicht auf dem Kopftuch jetzt zu sehr ausweiten, aber Stereotyp ist quasi da, dieses Kopftuch, diese Stigmatisierung, und es kann definitiv kein emanzipatorischer Schritt gewesen sein, es muss eine Unterdrückung da gewesen sein, dementsprechend ist auch die mediale Repräsentation, das heißt, es gibt ein Opfer, das ist entweder in einen Ehrenmord verwickelt oder es ist quasi zu befreien und kann niemals als positives Beispiel dargestellt werden. Wir haben jetzt auch die Problematik, dass gewisse Zugänge und gewisse Bereiche in der Gesellschaft noch nicht wirklich gut erforscht sind. Das heißt, wir leben zwar seit mindestens 50 Jahren zusammen, aber kennen die verschiedenen Feinheiten der anderen Religion und der anderen Glaubensgemeinschaft, den anderen andersgläubigen Mitmenschen dieser Gesellschaft nicht gut genug, sodass wir von gewissen Sachen Angst empfinden. Diese werden dann in den Medien natürlich ganz extrem aufgebauscht und komplett in die falsche Richtung gestreut. Ich zeige Ihnen das jetzt mal an einem Extrembeispiel ohne Wertung. Wir haben jetzt hier ein Foto von einem Zeitungsbericht, und es wurde auch in den Internetmedien ganz viel darüber berichtet. Das ist eine Moscheeeröffnung. Sie sehen hier ganz viele kleine Kinder, das sind überwiegend Mädchen, die quasi bei der Moscheeeröffnung, weil es ja ein Gotteshaus ist, eine religiöse Tracht anhaben. Sie können natürlich davon, es ist, glaube ich, irgendwie aus dem arabischen Raum eine Moschee gewesen, wenn ich mich nicht irre. Man hat versucht, es so neutral wie möglich zu halten. Diese Kinder sind in weiß gekleidet. Man hat auch versucht, den Integrationsaspekt mit einzubauen. Diese Kinder haben eine deutsche Fahne umgebunden. Das wurde aber derart stark fehldiskutiert in den Medien. Man ging davon aus, dass diese Menschen, die diese Moschee eröffnen, davon ausgehen, dass diese Mädchen permanent so gekleidet sind und auch in den Kindergarten jetzt so gehen werden. Und dann ist sowieso aus die Maus, sie werden kein Fahrrad fahren, sie werden nicht in den Schwimmunterricht gehen. Ich möchte nicht anzweifeln, dass wir diese Problematiken haben, aber dass man diese Veranstaltung so diskutiert, man hätte es auch anders diskutieren können. Es waren sicherlich auch genügend andere Objekte da, die man fotografieren konnte, die vom Profil her gut gepasst haben, aber man hat sich da quasi in dieser Moschee-Eröffnung komplett auf diese Kinder fokussiert. Ich möchte jetzt in Klammern kurz erwähnen, ich befürworte es nicht, dass kleine Kinder Kopftuch tragen. Ich bin selber Mutter von zwei Töchtern, ich befürworte das nicht. Die Pflicht oder die Unterweisung quasi, wann man das passende Alter hat, ist im Koran deutlich und ausführlich geschildert. Liegt nicht im Kindesalter. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man gerade in Moscheen und bei religiösen Gepflogenheiten diese Praxis natürlich den Kindern näher bringen kann und darf. Und man sollte da nicht hysterisch reagieren. Wenn ich zu Hause bete, sind meine Kinder auch sehr eifrig manchmal und holen aus der Kiste dann ein Tuch und möchten sich bedecken. Sie sind 7 und 10 Jahre alt. Das ist, glaube ich, das Selbstverständlichste, was ein Kind macht, dass es die Eltern nachahmt. Aber wenn sie mich fragen, ob sie so rausgehen dürfen, dann habe ich Hemmungen, weil ich mir denke, was denken dann meine Nachbarn? Also so wird das auch eben in den Medien diskutiert und das ist ein gewisser Druck, der quasi auf diesen Menschen dann lastet. Es gibt jetzt bei dieser Studie, die, wie ich vorhin erwähnt habe, eine Sammlung von Thesen, die quasi in den Medien kursieren, gerade was eben islamfeindliche Stereotype anbelangt. Also in den Massenmedien, das heißt TV, Fernsehen, Radio, Funk, Rundfunk und auch mittlerweile Internet. Anti-islamische Einstellungen finden ihren Ausdruck in islamfeindlichen Stereotypen, die wiederum massenmedial verbreitet werden. Achim Bühl, also der hat quasi eine Studie dazu gemacht, stellt verschiedene islamfeindliche Stereotype und ihre historischen Quellen zusammen. Und ich fasse jetzt mal ganz kurz zusammen, was da für Hypothesen zusammengekommen sind. Der Islam gehört nicht nach Europa. Mittlerweile wissen wir ja, also heute ist der Islam, gehört er zu Deutschland und morgen dann wieder nicht. Also diese Debatte wird komplett in ganz Europa geführt. Das ist so ein Aufmacher, den man ganz gern in den Medien immer wieder aufheizt. Ich überspringe das jetzt ein bisschen. Der Islam ist kulturlos, so wie dem Westen unterlegen. Der Islam ist gewalttätig, grausam und zerstörerisch. Der Islam ist eine politische Ideologie, keine Religion. Und ich gebe jetzt mal drei Phänomene mit, die neu sind. Die sind erst in den letzten Jahrzehnten sichtbar. Davor war das nicht so im Diskurs. Der Islam ist frauenfeindlich. Der Islam ist judenfeindlich. Der Islam ist homosexuellenfeindlich. Also diese drei Hypothesen im medialen Diskurs sind in den letzten 10 bis 15 Jahren erst aufgekommen. Davor waren sie so nicht präsent. So, was sind jetzt die Ursachen? Wieso diskutieren wir das in den Medien so? Ist das quasi auch die wirkliche, realistische Widerspiegelung von den gesellschaftlichen Problematiken? Was ist eigentlich, wo juckt's, wo drückt der Zahn? Was ist quasi fehlgelaufen? Wenn man sich das so ein bisschen überlegt, dann kann man das eigentlich ein bisschen runterbrechen. Das heißt, wir haben zunächst einmal antimuslimischen Rassismus, der eigentlich sehr salonfähig geworden ist, weil wir das jetzt auch mittlerweile im Bundestag drin haben. Sie wissen, Chemnitz ist ziemlich viel falsch gelaufen und das schwappt sehr schnell über und man hat quasi keine Hemmschwelle mehr für gewisse Rassismen, vor allem jetzt für den antimuslimischen Rassismus. Es gibt immer mehr öffentliche Angriffe auf Menschen, die ein offensichtliches Erkennungsmerkmal haben, egal ob das ein Kopftuch ist oder eine Kippa. Es kann sein, dass sie mitten auf der Straße quasi ins Gesicht geschlagen werden, nur weil sie ein Kopftuch tragen von wildfremden Leuten. Wir haben quasi das Gefühl von Islamophobie. Das hat natürlich auch die Ursache, was so mitschwenkt, diese ganze Terrorismusaktionen von irgendwelchen Dschihadisten, die meinen, sie meinen es besonders gut und kommen ganz schnell ins Paradies und verderben quasi die ganze Suppe, indem sie da ihre Aufmacher machen und nicht lange überlegen. Wir haben auch ein anderes Problem, das nennt sich White Feminism. Das ist dieser Feminismus, der quasi eher im europäischen Kontext und von privilegierten weißen Frauen ausgeführt wird. Also ich würde mich selber tatsächlich auch gern als Feministin bezeichnen. Ich finde es nur traurig, wenn Frauen andere Frauen dann ausschließen. Wir haben zum Beispiel jetzt, wie gesagt, in der Emma oft Artikel, da sind so Schemata, die quasi den Feminismus vorantreiben wollen, aber gerade Frauen, die sich öffentlich stark machen, die emanzipiert sind, die ihren eigenen Weg gehen wollen, die werden quasi als unmündig und von Männern gesteuert und niemals selbstständig emanzipatorisch angesehen, nur weil sie gewissen Schablonen nicht entsprechen. Dazu hat Chandra Mohanty, das ist eine Erziehungswissenschaftlerin, einen ganz tollen Artikel mal verfasst, der sehr oft zitiert wurde, der nennt sich Under Western Eyes. Also wir haben quasi im Westen eine gewisse Schablone, so sieht Emanzipation aus, so sieht Selbstbewusstsein aus und wir versuchen alles unter diese Schablone zu pressen. Wir versuchen alles mit dieser Brille anzuschauen und überlegen uns aber nicht, dass gewisse andere geografische Gegebenheiten, kulturelle Codes und auch andere Beschaffenheiten von Persönlichkeiten vielleicht diese Form von Freiheit und Feminismus nicht für sich beanspruchen möchten, sondern eine andere Form wählen. Wir haben eine ganz starke Stigmatisierung, das heißt jetzt zum Beispiel, wenn man das nochmal auf das Kopftuchbeispiel runtersprechen möchte, ich bin in der dritten Generation in Deutschland, ich bin in Augsburg geboren und aufgewachsen und ich erlebe immer wieder in öffentlichen Verkehrsmitteln, dass Menschen das Bedürfnis haben, mich etwas langsamer anzusprechen, weil sie davon ausgehen, dass ich kein Deutsch spreche. Wenn ich mit meinem Mann irgendwo in öffentlichen Einrichtungen unterwegs bin, werde nicht ich angesprochen, obwohl die Thematik zwar in dem Moment um mich geht, sondern man bevorzugt es, meinen Mann anzusprechen, weil man davon ausgeht, dass ich neben meinem Mann nicht das Recht habe, frei und auf Deutsch mich zu artikulieren. Ich musste zigmal erklären, wieso ich meine Kinder zunächst auf Türkisch erziehen möchte, damit sie ein gutes Fundament in ihrer eigenen Muttersprache haben und das Deutsch darauf aufbauen möchte. Man hat das kritisiert und hat gemeint, das wäre doch sehr schade, ich soll doch auch zu Hause mit meinen Kindern nur auf Deutsch reden. Also währenddessen hat man bilinguale Studien, wo man immer wieder erzählt, die Kinder sollen quasi zu Hause im vertrauten Heim, in der Familie versuchen, die Muttersprache zu wahren, weil der öffentliche Raum sie sowieso mit der Zeit dazu drängen wird, immer mehr Deutsch zu sprechen, damit dieses Sprachpotenzial nicht verloren geht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, wer jetzt von den Geisteswissenschaften hier ist. Ich möchte auf ein ganz, ganz wichtiges Thema noch ganz kurz eingreifen. Das ist die Intersektionalität. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff schon mal gehört haben. Intersektionalität ist von Kimberly Crenshaw zum allerersten Mal festgehalten worden. Intersektionalität heißt eigentlich, Sie können sich das wie eine Kreuzung vorstellen. Das heißt, eine Kreuzung, bei der Diskriminierungsansätze aufeinandertreffen und diese Diskriminierungsansätze treffen bei manchen Mitgliedern der Gesellschaft öfters zusammen. Das heißt, also die Thematik kam auf, als in den Staaten schwarze Frauen gegen die Firma Ford geklagt haben, weil sie dort diskriminiert worden sind. Erstens, weil sie Frauen sind, zweitens, weil sie schwarz sind. Also sie wurden doppelt diskriminiert und es kam zu Intersektionalität. Das heißt, bei dieser Kreuzung von Race, Class und Gender hat man immer wieder quasi, wenn man eine gewisse Nuance mitbringt, Einbußen zu vermerken. Und wenn sie eben mehrere Akzente mitbringen, haben sie mehr quasi Diskriminierungserfahrung, die sie erreichten. Wenn wir das jetzt an dem Beispiel von Musliminnen quasi auf Deutschland projizieren, dann haben wir ein ähnliches Problem. Sie sind weiblich, das ist schon mal im Arbeitsfeld zum Beispiel nicht so günstig. Wenn Sie so gegen 30 sich für eine Stelle bewerben möchten, kann es sein, dass der potenzielle Arbeitgeber Sie als demnächst schwanger betrachtet. Ist gesetzlich nicht erlaubt, aber ohne das quasi so zu artikulieren, kriegen Sie die Stelle nicht und eher der männliche Kollege kriegt es schon. Sie haben einen Migrationshintergrund, Sie haben eventuell ein offensichtliches Erkennungsmerkmal, dass Sie einer anderen Religion angehören. Und wenn Sie dann auch noch Kinder haben, dann haben Sie komplett, können Sie mal nochmal woanders suchen. Also es ist quasi Intersektionalität. Das heißt, sie haben eine größere Fläche für Diskriminierung in ihrer eigenen Biografie, sodass sie quasi von mehreren Ecken angegriffen werden können. Eine ganz, ganz wichtige Ursache, die ich denke, was diese Repräsentation quasi in den Medien verursacht, ist die Frauenquote in den Medien. Wenn wir uns die Frauenquote nochmal anschauen, könnten wir uns vielleicht auch überlegen, es kann sein, dass wir einfach zu wenige Frauen in dieser Medienlandschaft haben, die sich gegenseitig stützen und unterstützen und noch viel weniger Frauen, die quasi aus dieser Community herauskommen und vielleicht mal intern im Team sagen könnten, hey Leute, das, was wir da jetzt geschrieben haben als Text, stimmt so nicht. Also es ist gut gemeint oder vielleicht auch klickfähig, das heißt, es würden viele Leute lesen, weil das quasi sich gut vermarktet, aber es entspricht nicht der Realität. Wenn wir uns jetzt die Frauenquote mal anschauen, wie sieht das aus in Deutschland? Ich habe dazu vom Deutschen Kulturrat eine Studie von 2016 mir angeschaut. Frauen in Kultur und Medien heißt das. Das können Sie auch im Netz runterziehen. Was ich da gesehen habe, ist es echt traurig. Also es ist so schade, dass man sich dann denkt, also vor allem wenn man jetzt in dem Bereich arbeitet, privilegiert ist eigentlich überwiegend alles, was männlich und weiß ist. Und alles andere hat schlechte Karten. Wenn Sie sich jetzt die Statistik anschauen, ich weiß nicht, ob Sie das ganz hinten sehen. Selbst ich kann das nicht so gut sehen hier. Also es sind die Zahlen, die ich Ihnen rausgeholt hatte und ich sammle Ihnen das jetzt mal, das ist so quasi Bayerischer Rundfunk, die ganzen TV-Anstalten, was Sie da haben, die Medienhäuser. Und im besten Fall haben Sie eine Frauenquote bei den Mitarbeitern, das heißt also alles, was quasi so journalismustätig unterwegs ist, Ton schneidet, Kamerafrau und alles Mögliche, je nachdem. Nach Rubrik haben Sie im Idealfall eine weibliche Besetzung von 40%. Es ist erstaunlich, dass Sie da, wenn Sie sich das anschauen, sehen, dass Freiberufliche überwiegend weiblich sind. Also das heißt, Sie kaufen die Texte von Frauen, weil Frauen eigentlich den Beruf sehr gut machen. Es sind überwiegend Frauen über 30, die das machen müssen, weil sie keine Festanstellung mehr bekommen. Und auf der anderen Seite haben Sie quasi sehr viele männliche Kollegen, die das machen und die Frauen sind eben stark untervertreten und die mit Migrationshintergrund sowieso. Ich hatte hier nochmal einen Vergleich, also wenn Sie sich das anschauen, Sie können das nicht lesen, aber ich gebe Ihnen das jetzt mal so mit. Also wir haben einen Anteil bei einer Berufssparte Lehrtätigkeit an außerschulischen Bildungseinrichtungen von 16,4%. Und wenn wir uns da jetzt nochmal Redaktion und Journalismus anschauen, sind das nur noch 12,7%. Und bei Produktion und Industriedesign sind es nur noch 1,4%. Das heißt, bei den ganzen Entscheidungsträgerpositionen oder da, wo das viele Geld ist, da werden die Frauen so peu à peu ausdifferenziert, ausselektiert. Also das heißt, an die wirklich wichtigen und coolen Projekte kommen nur die allerwenigsten Frauen. Wir haben ja jetzt Gott sei Dank die Quote, die jetzt Pflicht ist bei vielen Häusern. Das hat schon in den letzten Jahren so ein bisschen Aufschwung gebracht, aber nicht wirklich viel. Wenn Sie da sehen, in den Leitungsetagen sehen Sie, 1994 sind insgesamt zum Beispiel 12 leitende Positionen vorhanden gewesen und davon waren 0 Frauen. Und wenn wir uns 2014 anschauen, waren es 13 leitende Positionen in verschiedenen Medieneinrichtungen und davon waren es nur noch 4 Frauen. Besser wie 0. Also damit kann man sich dann vielleicht ein bisschen zufriedenstellen, aber es ist noch nicht der Idealfall. Und ich denke, das ist auch ein Problem, warum auch andere Frauengruppen, Ethnien, Religionen nicht wirklich gut repräsentiert werden, weil wir einfach das Gefühl und das Gespür dafür nicht haben. Ich meine es nicht schlecht mit den Männern, die hier im Raum sitzen, aber so ist das. Ja, also was haben wir für Lösungsansätze und wo müssen wir jetzt eigentlich ansetzen? Ich möchte Sie jetzt nicht so verbittert und schlecht jetzt aus diesem Raum dann verlassen. Es gibt auch, wie gesagt, vorhin jetzt neue Tendenzen, die das widerspiegeln. Es ist was im Wandel, es verändert sich was. Gerade deswegen, weil jetzt auch viele Musliminnen, wie auch bei den Nicht-Muslimen, das ist einfach so ein Phänomen, ein weibliches Phänomen. Wir haben eben das bessere Gen. Das XY macht es aus, würde ich sagen, oder das XX, also bei Frauen eben in dem Fall, dass wir Bildungsaufsteiger sind, sowohl bei den Musliminnen und auch bei den Nicht-Musliminnen. Das heißt, es sind im Schnitt in der Statistik weibliche Schülerinnen definitiv im Schnitt besser und wir haben mehr Absolventinnen, die quasi einen Hochschulabschluss machen und das muss sich quasi dann auch irgendwo dann auch wieder bemerkbar machen, oder? Wir haben hier zum Beispiel ein schönes Beispiel, das ist von 2016. Das ist eine Zeitschrift, Eltern nennt sich das. Es ist für Menschen mit Kindern quasi gedacht, wo man so einen Ratgeber hat. Und da war das Cover zum Beispiel mit einer Mutter, die eine Muslimin ist. Offensichtliches Erkennungsmerkmal. Auf der linken Seite dieses große Bild meine ich jetzt, was Sie sehen. Das ist das Original. Na klar, haben sich damals ganz viele darüber aufgeregt. Ich habe jetzt die Variante Political Incorrect, hat das natürlich ein bisschen auf seine Weise definiert. Zeitschrift Eltern demnächst mit Hijab, warum Islam nicht für ihr Kind gut ist. Das ist quasi nicht die Originalversion, aber das ist quasi dieses gefakte Cover, weil sie sich so empört haben, wie kann es denn sein, dass eine deutsche Zeitschrift eine Mutter mit Kopftuch auf dem Cover zeigt. Es ist eigentlich völlig selbstverständlich, weil wir sehr viele Mütter haben, die Musliminnen sind in Deutschland, die auch einen Migrationshintergrund haben und die auch ein Kopftuch tragen, insofern natürlich nicht mehr wie die, die keins haben, aber wieso soll denn eine Mutter in diesem Format nicht auf dieses Cover? Das wäre doch mal eine Marktlücke.
Und Deutsche sind.
Definitiv, ja. Wieso nicht? Viele von Ihnen kennen sicherlich diese Werbung. Also es ist die Katjes-Werbung, die auch sehr viel Diskussion verursacht hat. Wir lieben alle Katjes, es ist Veggie und wir können alle das essen. Und dann ist auch noch das Cover Girl, dann auch noch eine von uns. Also wir sehen, der Kapitalismus entdeckt die Hijabi-Kunden. Wir sehen das bei H&M, wir sehen das bei der Always-Binde, wir sehen das bei diversen Modemarken. Also der Kapitalismus entdeckt eine neue potenzielle Kundengruppe und lockt sie quasi. Beim Kapitalismus geht es eben schneller. Man schaut, wo ist das Geld und wo fließt es her, und man hat keine Sorgen mit Politikern und Medienschaffenden, denn man setzt das Bild, und wenn es nicht gut genug ist, dann setzt man es nächste Woche wieder ab. Und es geht auch anders und vor allem noch viel mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue mir mal das jetzt im internationalen Vergleich an. In Deutschland tut sich jetzt zumindest in werbungsspezifischer Hinsicht was. Es reicht natürlich nicht. Also ich finde es schade, dass der Kapitalismus sich dann denkt, okay, oh, wir haben neue potenzielle Opfer und wir suchen das jetzt mal. Vor allem, weil ich lieber die antikapitalistische Haltung innehalten möchte. Trotz Mac. Aber dennoch. Es geht anders. Also ich möchte Ihnen jetzt hier mal ein Bild zeigen und möchte gerne wissen, wer kennt das? Die, die es kennen, bitte Hand hoch. Sehen Sie? Das ist ein Bild, das in den US-amerikanischen Medien total viral gelaufen ist. Das ist ein Bild einer neuen Galaxie, die entdeckt worden ist in unserem Universum, ganz aktuell vor ein paar Monaten. Und diese Galaxie, die nennt sich Butchins Galaxie, weil sie von einer muslimischen Frau entdeckt worden ist. Tada, von ihr. Butchin Mutlupaktil ist in Minnesota eine Wissenschaftlerin, Astrophysikerin und hat eine komplett neue Galaxie entdeckt, die bisher keiner entdeckt hat. Und ist doch extrem schade, dass wir das in den Medien nicht mitbekommen.
Merkwürdig, dass die mit ihrem Vornamen genannt wird.
Sie hat sich das selber aussuchen dürfen und sie hat es Butchins Galaxie genannt. Sehr spannend und ich finde es echt süß und motivierend, vor allem für viele Schülerinnen, die sich denken, oh, Physik ist ja so gar nichts für Mädels und ich kann das bestimmt sowieso nicht, und in unserer Familie hat bisher das noch keiner gemacht, und dann hat man hier ein Rollenmodell und denkt sich, okay, vielleicht doch, wieso nicht? In den Staaten ist das sowieso ein bisschen anders gehandhabt, also Zugehörigkeit und Identität, da reicht es, wenn sie den amerikanischen Pass haben, dann sind sie auch einer von denen, und dann wird nicht viel diskutiert, Leitkultur, Biodeutsch, Migrationshintergrund, sowas hat man da eigentlich kaum. So ist es nicht verwunderlich, dass zum Beispiel eine Frau, die in den Staaten dann auch für die Olympischen Spiele die Staaten vertritt, dann auch eine Barbie-Puppe bekommt, die genauso aussieht wie sie. Darüber wurde auch viel diskutiert, wieso hat jetzt Barbie ein Kopftuch auf einmal, ist das legitim, wenn jetzt kleine Mädchen damit spielen, dann... Vor allem manche Moschee-Imaminnen, die wir jetzt vielleicht nicht namentlich nennen wollen. Ich möchte das nur ganz kurz anschneiden, weil Imamin sollte eigentlich eine Funktion innehaben, dass sie die komplette muslimische Gemeinschaft, egal wie, zusammenhält und zusammenführt und nicht auseinanderreißt und quasi Eckpfeiler reinsteckt und sagt so nicht und so schon. Die waren sehr empört, dass es jetzt eine Barbie gibt, die ein Kopftuch trägt. Und ich würde mal sagen, wir sollten uns auch sehr stark empören, dass Barbie magersüchtig ist und sehr leicht bekleidet ist und einfach sich reduziert auf Kleidung und Lifestyle. Ich habe jetzt noch ein kommerzielles Bild dabei und dann können wir auch die Sitzung quasi so ein bisschen dem Ende zuneigen. Das ist ein relativ neues Markenlabel, das nennt sich Gap Kids. Das ist eine Modemarke und diese Modemarke hat sich überlegt, diesmal möchten wir viele, viele Kinder, die nicht nur blond und blauäugig sind, sondern auch ganz anders ausschauen und aber auch in dieser Gesellschaft ihren Platz haben. Und Gap Kids hat sich dann auch ein Model ausgesucht, die auch in ihrer Freizeit ein Kopftuch trägt und hat das mit so eingebunden. Ich würde sagen, jedes andere muslimische Kind würde sich dann vielleicht auch mit dieser Marke und diesem Kleidungsstil identifizieren und würde sagen, ja, wieso nicht? Ich möchte jetzt da keine Werbung für Gap machen, ich kriege da auch keine Provision oder irgendwelche Zuschüsse, aber die Umsetzung ist doch machbar. Und wieso versuchen wir das nicht quasi auf unseren Alltag zu projizieren und versuchen das quasi dort auch schrittweise, ansatzweise zu normalisieren, anstatt ständig Stereotype und Unterschiede und Diskrepanzen aufzubauen. Also wenn man das jetzt im Fazit kurz zusammenbündeln möchte, Wandel ist eigentlich unumgänglich. Schauen Sie, vor 20 Jahren wäre es wahrscheinlich kaum möglich, dass Ihnen dieser Vortrag von einer weiblichen Referentin in diesem Format vorgeführt wäre. Meine Mutter hätte es nicht geschafft. Aber heute ist es möglich. Ich habe zu Hause zwei wundervolle junge Frauenanwärterinnen, die die Sache bestimmt wesentlich besser machen werden als ich. Und ich denke, dieser Wandel, der wird sich auch bemerkbar machen. Wir können mittlerweile auf Deutsch auf Augenhöhe diskutieren. Und ja, Deutschland ist meine Heimat. Und das ist auch so ein Ding. Und trotzdem würde ich gerne meinen muslimischen Glauben nicht vernachlässigen. In einem ganz, ganz tollen und spannenden Buch, was ich Ihnen sehr zu Herzen lege, das ist von Aladdin El-Mafalani, das Integrationsparadox, heißt es, gelungene Integration führt zu mehr Konflikten. Konflikte müssen nicht unbedingt negativ konnotiert sein. Konflikte führen manchmal, auch wenn sie wirklich ehrenvoll und gewissenhaft ausgeführt werden, zu fruchtbaren Ergebnissen. Man muss nur fair sein bei dieser Ausführung. Frauen sind zwar Bildungsaufsteigerinnen, aber man kann mit dem in den Weg Steine legen und mit denen daraus Brücken bauen, dann auch irgendwann mal auch wieder aufhören. Ich denke, es ist Zeit, dass wir diesen doch beachtlichen Teil der Gesellschaft inklusionsmäßig mit integrieren und schauen, wie können wir gemeinsam an gemeinsamen Problemen, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, Vereinbarung von Familie und Beruf, Altersarmut von Frauen quasi gemeinsam bekämpfen und nicht versuchen, irgendwie uns gegenseitig auszustacheln. Also im Fazit bleibt leider noch immer die Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Denn wenn wir diese Frage immer noch in diesem Format diskutieren, werden wir leider keine positiveren Ergebnisse erzielen. Die Repräsentation wird in den Medien ähnlich verlaufen und wir werden nichts anderes gestreamt und geprintet bekommen, wie jetzt, was wir jetzt quasi in die Hand bekommen. Ganz wichtig jetzt nach Chemnitz, da muss sich jeder mal quasi mit dieser Frage auseinandersetzen, egal zu welcher Bevölkerungsschicht, zu welcher Religion und zu welcher Klasse er gehört. Wie viel Rassismus, Sexismus, Diskriminierung möchten wir übersehen? Also wir müssen quasi vielleicht uns an der eigenen Nase packen und sagen, so nicht. Und müssen auch vor Ort in den lokalen Gremien und in den Aktionsfeldern aktiv werden. Wir müssen uns vielleicht auch einbringen und denken, okay, es ist vielleicht eine Lokalzeitung, die möchte ich abonnieren und ich möchte vielleicht auch an gewissen Tagungen von der Gemeinde dann auch mitmachen und aktiv mich einbringen und dann mich nicht wundern, da wird entschieden und ich bin nicht dabei. Also über diese Sachen müssen wir auf jeden Fall gemeinsam entscheiden. So, wie versprochen, ich hoffe, Sie können das sehen. Das ist die doch so fruchtbare Literaturliste, die ich Ihnen mitbringe. Es sind ganz spannende Texte mit dabei. Also was ich Ihnen auf jeden Fall ans Herz legen möchte, wenn Sie jetzt in puncto Medien ein bisschen tiefer lesen möchten, ist von Martina Thiele, Medien und Stereotype. Was auch ganz, ganz gelungen ist, ist meiner Meinung nach, was so ein bisschen den Horizont außerhalb von Deutschland noch erweitert, auf den europäischen Kontext sich das anschaut, ist von Niloufar Gölle. Es ist die Soziologin, die in Paris quasi jetzt unterrichtet, europäischer Islam, Muslime im Alltag, die hat er auch diese gewissen Wandeltendenzen innerhalb der muslimischen Community sehr gut festgehalten. Und was so super gut ist, ist eigentlich auch dieses Integrationsparadox von Mafalani und Michael Blume. Ich weiß nicht, der war, glaube ich, auch schon da. Das ist auch nicht von schlechten Eltern, würde ich sagen. Genau. Die anderen beiden sind auch gut. Ja, bevor jetzt meine Stimme komplett einsackt, danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Geduld, die Sie mit dem Warten schon komplett aufgebraucht haben. Danke.